Herzlich willkommen bei Leaving Academia, dem Podcast über die Berufsneuorientierung nach der Wissenschaftskarriere. In unregelmäßigen Abständen erzählen mir ehemalige WissenschaftlerInnen von ihrem Weg aus dem Wissenschaftsbetrieb. Mein Name ist Sandra Jansen und ich helfe WissenschaftlerInnen bei der Neuorientierung nach der Wissenschaft. In der heutigen Folge spreche ich mit Friederike, die nach ihrem Studium der Sozialwissenschaften und der Promotion in Wirtschaftsinformatik zunächst in das Wissenschaftsmanagement eines Fraunhofer-Instituts wechselte, bevor sie dann zu einer Unternehmensberatung ging, wo sie bis heute arbeitet. Hallo Friederike, schön, dass du da bist. Würdest du dich einmal bitte vorstellen?
Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Mein Name hast du ja gerade schon gesagt, ich bin Friederike, ich bin ein richtiges Nordlicht, geboren in Schleswig-Holstein, 32 Jahre jung und gerade telefonieren wir, wenn ich in Hannover sitze, in meinem Homeoffice. Ich bin Beraterin, aber da kommen wir bestimmt auch noch später zu und möchte mit dir heute über meinen Weg sprechen, warum ich jetzt nicht mehr an der Uni arbeite.
Ja, da bin ich sehr gespannt, weil wir hatten ja ein kleines Vorgespräch und da habe ich gesagt, ich möchte möglichst wenig über dich erfahren, damit auch ich in dem Gespräch dann erst rausfinde, wie dein Weg war. Würdest du dann einmal kurz erzählen, wo du deinen universitären Weg eingeschlagen hast?
Ja, sehr gerne. Ich bin ja, habe ich gerade schon gesagt, eher vom flachen Land und nach meinem Abi habe ich dann gesagt, ich möchte mal ganz was anderes sehen und bin nach Baden-Württemberg gegangen. Da habe ich dann, ich glaube, das war 2011, genau, angefangen Sozialwissenschaften zu studieren und habe das auch bis zum Master gemacht. Erst in Mannheim, dann in Freiburg und ich war auch im Ausland mit Erasmus, das war auch eine ganz tolle Möglichkeit. Als dann feststand, ich möchte aber weiter in der Wissenschaft bleiben, da bin ich dann nochmal in die Mitte Deutschlands gegangen, nach Nordrhein-Westfalen und habe da im Fach Wirtschaftsinformatik promoviert. Das ist so mein Weg.
Wo denn da genau?
An der Universität Siegen, einer schönen Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht.
Wusstest du schon lange, dass du promovieren willst oder war das ein Angebot von deinem Professor, Professorin oder wie ist das zustande gekommen?
Ich wusste tatsächlich schon länger, dass ich promovieren will. Also ich war auch im Studium immer sehr, sehr neugierig. Und vor allen Dingen war ich schon im zweiten Semester angestellt als Hiwi. Also da sind die Professoren tatsächlich auf mich zugekommen. Und ich konnte mir als Schülerin da noch gar nichts drunter vorstellen. Also das habe ich als Schülerin nie gedacht. Ich muss jetzt einen Doktortitel haben oder sowas. Aber dann, als ich viel am Lehrstuhl gearbeitet habe und einfach auch mit der Arbeit an sich in Kontakt gekommen bin, mitgekriegt habe, wie läuft denn überhaupt so eine Doktorarbeit ab, da habe ich selber Interesse bekommen und habe das nochmal so ein bisschen getestet, würde ich sagen, nach meinem Auslandssemester in Wien. Da habe ich nämlich ein Praktikum gemacht und das war mein großer Test. Habe ich mehr Lust, in die Praxis zu gehen oder möchte ich noch die Jahre dranhängen? Und da war sehr, sehr schnell klar, nee, ich möchte tatsächlich noch ein bisschen länger an der Universität arbeiten. Ich habe zu viele Fragen, ich möchte noch ganz viel verstehen. Und deswegen habe ich dann angefangen zu suchen, wo ich promovieren kann. Das war aber eine ausgeschriebene Stelle, also da ist niemand auf mich zugekommen, sondern da habe ich mich ganz normal beworben.
Mhm. Und das heißt, du hast auch einen Lehrstuhl gewechselt und neue Uni und alles für die Promotion?
Ganz genau. Ja, alles für die Promotion. Und ich habe da sogar das Fach gewechselt. Also ich habe mit einem sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt studiert. Ich habe mir damals schon große gesellschaftliche Veränderungen angeguckt, aber dann in die Wirtschaftsinformatik einzutauchen, hieß eigentlich auch nochmal das Fach zu wechseln. Es hat funktioniert, weil der Doktorvater auch Politikwissenschaftler ist, deswegen durfte er mich auch betreuen und es war auch, also am Ende bin ich Dr. Rea Poll geworden, ein Doktortitel, der zu dem passt, was ich gemacht habe. Aber das war natürlich auch nochmal aufregend, das hatte damit auch zu tun.
Das ist ja ziemlich spannend, von Sozialwissenschaften auf Wirtschaftsinformatik zu wechseln, ist auch ein Schritt.
Ja, doch, also hatte nochmal ein eigenes Studium eigentlich mit drin. Was die wissenschaftliche Ausbildung angeht, das ist natürlich dann ähnlich. Also ich habe immer schon gemocht, empirisch zu arbeiten, das hat mir natürlich weiterhin total geholfen. Aber nochmal ganz neue Texte zu lesen, die Autoren kennenzulernen und auch die Community, das war schon ein Abenteuer, so 1-2 Jahre lang musste ich mich da reinfinden.
Ja, auch von der Kombination her, also das wäre jetzt für mich nicht so naheliegend, soziale Veränderungen mit Wirtschaftsinformatik zusammenzubringen.
Ist auch so, aber es gibt eine ganz große gesellschaftliche Veränderung, die ja im technologischen Bereich ist, mit der ich mich einfach viel beschäftigt habe, und zwar ist das die digitale Transformation. Und dadurch, dass ich direkt auf Projekten gearbeitet habe über die digitale Transformation, also wie verändert sich unsere Technologienutzung, wenn wir arbeiten, uns in großen Gruppen organisieren und so weiter, war das gar nicht so weit weg. Aber die Frage, die begegnet mir ganz, ganz viel und ich habe auch lange selber darüber nachgedacht, bis ich eine griffige Antwort hatte.
Ja, wie waren denn die ersten paar Monate deines Promotionsstudiums, weil es ja dann auch eine sehr große Veränderung war, was einen neuen Wohnort und so weiter betroffen hat?
Oh ja, absolut. Also erstmal musste ich natürlich von Baden-Württemberg nach Nordrhein-Westfalen umsatteln. Das war an sich schon nochmal eine ganz neue Veränderung, weil im Süden von Deutschland ticken die Leute dann doch nochmal anders als im Westen. Und ursprünglich bin ich ja nördlich, also das war auch spannend. Danach ging es aber total schnell los, weil, das hatte ich ja gerade schon gesagt, ich bin direkt auf eine Projektstelle eingestiegen. Also nicht irgendwie erstmal ankommen am Lehrstuhl, sondern es ging direkt los mit. Ja, heutzutage würde ich dazu Kundenkontakt sagen, also einfach mit viel, viel Stakeholder-Management. Und das hat mir das total erleichtert. Ich wurde auch unter die Fittiche genommen von etwas senioreren Kolleginnen und Kollegen. Also ging es dann auch sehr, sehr schnell in erstes Datensammeln und Unterstützen beim Schreiben und so. Also das kalte Wasser, das hat mir das Ankommen aber im Nachhinein total erleichtert.
Was heißt denn bei dir Stakeholder Management? Welche Stakeholder waren da?
Wir waren in Siegen ein Lehrstuhl, der ganz viel mit mittelständischen Unternehmen zusammengearbeitet hat, also das Siegerland so als Speckgürtel des, ja, des Pots, großes verarbeitendes Industriegebiet für Stahl vor allen Dingen. Da haben wir viele Projekte mit in Kooperation gemacht und was mein Doktorvater als Aushängeschild hatte, war auch viele Kooperationen mit Verwaltung, also mit Städten, Gemeinden, entweder im Umkreis, aber eigentlich ganz NRW-weit, den wir halt bei der digitalen Transformation unter die Arme gegriffen haben, Digitalstrategien abgeleitet haben. Und gerade auch mit meinem Wissen politische Vorgänge, das kann ich, unterschiedliche politische Ebenen, das kann ich gut kombinieren, wurde ich da halt insbesondere in den ersten ein, zwei Jahren eingebunden. Und ja, dann in meinem dritten Jahr durfte ich sogar ein eigenes kleines Projekt dann leiten. Also Stakeholder hieß für mich meistens öffentliche Institutionen, kommunale Träger etc.
Und du sagtest, du hast im Projekt gearbeitet, heißt das, es gab Drittmittel? War das Thema der DIS vorgegeben?
Nein, gar nicht. Da war ich frei, frei wie ein Vogel, was ja manchmal auch gar nicht so einfach ist. Erstmal dachte ich auch wirklich, ich bin hier sozialwissenschaftlich ausgebildet, ich mache bestimmt was mit Kommunen. Dann habe ich aber doch den Schwenk gemacht mit, wie arbeiten wir denn mit Technologien am Arbeitsplatz? Also bin dann doch über die Zeit, insgesamt habe ich 4 Jahre lang promoviert, eher in fast schon eine psychologische Ecke gerutscht. das konnte ich mir frei aussuchen. Und was wir halt neben den Projekten, die uns sicherlich auch mit Daten versorgt haben, gemacht haben, ist, wir haben sehr, sehr schnell auch geschrieben. Also ich habe keine Monographie gemacht, sondern ich habe das Ganze kumulativ gemacht. Also war es einfach wichtig, schnell Schreiberfahrung zu sammeln und sich zu vernetzen. Erst auf Konferenzen oder vielleicht mal mit einem Posterbeitrag und dann auch wirklich über die Zeit erste Zeitschriftenaufträge oder Aufsätze zu machen. Und da entscheidet natürlich auch so ein bisschen, was kommt gut an bei Reviewern und was kommt nicht so gut an. Und da war es schnell so, dass dieses Thema, wie arbeiten wir denn in Zukunft mit der Technologie, ganz großen Hype hatte. Klammer auf, es war aber auch Corona. Also es war das Thema. Wie arbeiten wir zu Hause? Wie verändert sich unser Arbeitsplatz? Können wir leistungsfähig bleiben mit Technologie und so weiter? Also das war absolut en vogue.
Ein Punkt, der mich noch interessieren würde, du sagtest, da musstest du schnell ins Schreiben kommen, weil es eine kumulative Doktorarbeit war. Und gab es da am Lehrstuhl irgendwie Unterstützung und wurdest du zur Seite genommen und wurde dir das erklärt, wie du dann jetzt so eine kumulative Arbeit zusammen schreibst und weil für mich war das am Anfang, ich war absolut planlos und musste erstmal lernen zu organisieren und ja, mich hinzusetzen und zu schreiben. Das hat lange gedauert bei mir.
Total. Mir ging es ähnlich wie dir. Also wir hatten jetzt kein strukturiertes Programm oder sowas. Und ich fand auch der Schritt von Masterarbeit und man denkt, man ist schon relativ gut hin zu wirklich wissenschaftlich schreiben, dann nachher auch im Hinblick auf Zeitschriften ist auch nochmal eine 180-Grad-Wende. Wir haben das viel aufgefangen durch die Kolleginnen und Kollegen, die Seniorer waren. Also ich hatte einen ganz tollen, ja, ich würde im Nachhinein sagen, Mentor, der das mit mir gemacht hat, und ich durfte in seinen Paper-Projekten dann über die Schulter gucken oder vielleicht auch mal einen Abschnitt mitschreiben und dann immer mehr. Und wir konnten zum Glück auch immer fragen, aber auch der Weg zu den richtigen Fragen ist ja weit manchmal. Also das war hart. Was mir aber zusätzlich geholfen hat, das war ein bisschen lehrstuhlunabhängiger. In Siegen gab es ein Frauenförderprogramm. Frames hieß das, also Frauenmentoring Siegen, glaube ich, ist die Abkürzung. Und da haben wir uns über Fakultäten hinweg vernetzt und einfach ganz, ganz viel gesprochen. So, wie ist denn das bei dir? Wie läuft Promotion? Wie sprichst du mit deinem Doktorvater, deiner Doktormutter? Und dadurch habe ich ganz, ganz viel gelernt. Aber das ist wirklich, manchmal ist es ein bisschen Brotkrumenarbeit, dass man sich alle Infos zusammensucht. Das ist echt so.
Das ist, also dieses Mentoring-Programm, das ist spannend. Das haben also bis jetzt alle, die ich interviewt habe, haben in irgendeiner Weise eine Unterstützung gehabt, ein Mentoring.
Toll.
Und was wurde da bei dir genau angeboten?
Also wir hatten viele Veranstaltungen, also von Schreibwerkstatt, wo wir uns wirklich mal eine Woche lang im Sauerland eingeschlossen haben und eine Schreibtrainerin an die Hand bekommen haben, über Präsentationskompetenz. Als wir ein wenig weiter fortgeschritten waren, hatten wir Kurse zu, wie läuft mein Verteidigungsvortrag. Also das war wirklich eine ganz, ganz große Hilfestellung.
Ja, und als du dann zum Ende deiner Promotion kamst, wusstest du, was du danach machen willst?
Nein, also das ist leider ein Problem oder eine Herausforderung, die zieht sich durch mein Leben so ein bisschen. Was mache ich jetzt eigentlich damit? Wo setze ich auch das ein, was ich jetzt gelernt habe? Aber ich wusste, es gibt halt noch mehr Möglichkeiten als diesen geraden Weg. So, ich werde jetzt Postdoc und ich strebe das professorale Amt an. Gerade auch wahrscheinlich, weil ich ganz, ganz viel ja auch über den Tellerrand rausgucken konnte in meinen Projekten. Also würde ich denn bei Kommunen arbeiten? Wie würde ich denn in Industrieunternehmen arbeiten und sowas? Das war mir gar nicht so fremd. Und ich glaube, der Prozess, der hat angefangen, oh, vielleicht so 1,5 Jahre vor Ende meiner Promotion. Also insgesamt habe ich ja 4 Jahre dort verbracht. Und der erste Schritt, den ich dachte, der schon ausreichen würde, wäre gewesen, ich möchte anwendungsorientierter arbeiten und deswegen bin ich auch erstmal noch forschungsnah geblieben und bin nicht direkt völlig vom Schiff gesprungen, sondern erstmal zu den Fraunhofern gegangen. Genau, aber jetzt doch noch weiter weg. Jetzt bin ich nur noch 100% Praxis, wenn man es so betiteln möchte.
Wenn du sagst, dass das 1,5 Jahre vor Ende der Promotion angefangen hat, hast du da mit Leuten drüber gesprochen oder war das ein Prozess, den du mit dir selber ausgemacht hast? Oder wie war das und wie bist du dann bei Fraunhofer gelandet?
Also, ich habe da ganz viel mit Personen drüber gesprochen. Ich habe viele Freunde auch nach wie vor in diesem System. Also, ich habe da gar keinen Groll dahinter, aber ich habe auch viele, viele Seniorenkollegen erlebt, die einfach ja dann gegangen sind und gesagt haben, das kommt für mich aus den und den Gründen nicht in Frage. Und das zieht sich ja bei Promotion irgendwie so durch. Also man kommt selber an die Uni, man ist 4, 5, 6 Jahre vielleicht mit anderen jungen Leuten in einem ähnlichen Boot, aber trotzdem verlassen die Älteren immer dann ja auch schon das Schiff. Also ich hatte viele Rollenmodelle, die gesagt haben, nee, mit dem Bereich Technik, ich verstehe das ziemlich gut, da habe ich einfach außerhalb der Universität andere, bessere Chancen, ich kann mehr verdienen, ich habe mehr Sicherheit. Also dieser ganze Diskurs, der schwang so an der Seite immer mit. Und trotzdem dachte ich, nee, aber das ist von der Tätigkeit doch etwas, ein Beruf, der mir total viel Spaß macht. Also sei es Lehre, das macht mir ganz viel Freude, aber auch dieses wirkliche Fragen stellen und wie ein Detektiv dann Schritt für Schritt zur Antwort kommen, macht mir auch total viel Freude. Also das kann ich jetzt erstmal, möchte ich noch nicht hinter mir lassen. Und deswegen habe ich bei den Fraunhofern auch aktiv gesucht. Da gibt es zum Glück im Bereich Informatik ja auch eigene Institute für und dann konnte ich da arbeiten als wissenschaftliche Referentin. Das war noch sehr nah auch an Forschungs- und Förderprojekten. Aber dass es andere Wege gibt, außerhalb von ich mache nur Professor, das wusste ich immer. Also das war nichts Neues.
Sind zu der Zeit, als du da warst, sind da viele in die Wirtschaft gewechselt?
Also die Wirtschaftsinformatik, die hat exzellente Weiterbeschäftigungschancen. Ich glaube, du kriegst sogar mit einem Bachelor sofort einen Job. Sei es wirklich in sehr technisch bezogenen Entwickleraufgaben, aber wenn man dann Schritt für Schritt weitermacht, dann sind ja auch Projektmanagementaufgaben dabei oder das große Stichwort Agilität, das schwingt gerade auch über Industriestandort Deutschland. Oder sei es, wenn man weiter für die Kommunen gearbeitet hätte, auch die digitale Transformation der Verwaltung, da passiert auch ganz, ganz viel. Also das dauert nicht lange, bis wir eine andere Beschäftigung haben. Nicht nur mit besserer Bezahlung, sondern vor allen Dingen, was ich auch bei meinen Freunden im engeren Umfeld mitgekriegt habe, einfach mit unbefristeten Verträgen. Also wir hatten auch manchmal den naiven Wunsch, bitte lass mir einfach mal die Sicherheit, ich möchte nicht jedes Jahr neu ein Projekt beantragen, sondern ich freue mich, wenn da unbefristet steht und ich mit meiner Freundin einfach weiß, wir müssen jetzt vorerst nicht umziehen in den nächsten 2, 3 Jahren. Genau, also das schwingt einfach noch dazu mit nicht nur mehr Wertschätzung finanzieller Natur, sondern ich glaube auch dieser Planungshorizont, der durchaus länger sein kann bei den Arbeitsverträgen.
Hattest du während der Promotion dann auch in irgendeiner Weise jemanden, also das Mentoring war die eine Sache, aber gab es an der Uni so Karriere-Coachings in irgendeiner Weise?
Ah, ja, also spannend, dass du das ansprichst. Wir haben da auch ein, ich glaube, das hieß House of Young Talent oder sowas, gehabt. Und die machen ganz viel Karrierecoaching und auch noch mehr so dezidierte, zum Beispiel Methodenausbildung, Literaturrecherche, Arbeiten mit Datenbanken zur Literaturorganisation oder sowas. Also das gab es auch. Wir hatten auch eine sehr nette Bib, die da sehr aktiv war, uns das zu vereinfachen. Also es gab schon Angebote und ich bin da auch fleißig hingegangen. Ich fand es total spannend und gut. Was ich aber auch ja viel gemacht habe, ist so Schritt für Schritt mich zu vernetzen in der Wirtschaftsinformatik-Community, also sprich auf die Konferenzen zu gehen und da mit anderen jungen Wissenschaftlern zu sprechen. Also zum Beispiel gab es Doctoral Consortia, also so Treffen, wo man Texte einreichen kann, die dann Feedback bekommen haben von Professori und so weiter. Und da habe ich auch ganz viel gelernt, worauf zu achten ist, und wie, ja, das überhaupt zu navigieren ist, was Themen sind, wie man schreibt. Also da gab es, glaube ich, außerhalb der Uni auch noch mal viele Angebote, wenn man sie wahrgenommen hat, die man gut nutzen konnte.
Und dann hast du erzählt, dass du beim Fraunhofer warst?
Ja, genau, ich war Referentin, genau.
Und was waren deine Aufgaben da?
Das war ein total spannendes Institut in Rostock. Also da bin ich dann ja auf der Zielgerade meiner Promotion sogar schon umgezogen von Nordrhein-Westfalen. Da musste ich aber nicht mehr so viel mehr machen, außer zu publizieren und die Disputation vorzubereiten. Also war es eigentlich schon über die Zielgerade getragen. Und da habe ich große Förderprojekte mitbegleitet. Also das war ein Institut für Informatik und sei es in der maritimen Industrie oder Agrar oder sowas, wurde dort immer geschaut, wie können wir große Datenmengen verarbeiten, also auch Stichwort Machine Learning implementieren oder grafische Datenverarbeitung implementieren. Und da habe ich ja mich mit europäischen Zusammenschlüssen beschäftigt, habe geguckt, dass das im Fraunhofer Verbund gut organisiert ist, also dass ähnliche Projekte auch miteinander sprechen zum Beispiel. Und auch direkt für die Standortleitung gearbeitet, also auch direkt mal eine Pressemeldung mitbetreut. Sommerfesten mit organisiert, also genau, auch im kleinen Kosmos.
Ja, also das heißt, da brauchtest du gar nicht so viele Bewerbungen, sondern warst sehr schnell erfolgreich, oder? Also so hört sich das jetzt gerade an.
Genau, ich glaube, es wäre sogar was gewesen. Ich bin zu dem Zeitpunkt ausgeschieden aus einem noch laufenden Arbeitsverhältnis. Also ich glaube, wäre es keine Stelle gewesen, die mich gereizt hätte. Und ich glaube, Reiz hat für mich zu dem Zeitpunkt auch ausgemacht, dass es einfach wesentlich anwendungsbezogener war, wäre ich noch weiter in Siegen geblieben und hätte da noch die Zeit zu Ende gebracht und bis zur Disputation dann, glaube ich, erstmal die Füße stillgehalten. Aber das Ende war ja sozusagen absehbar. Also wenn man seine Artikel zusammen hat und weiß, okay, ja, also bestanden habe ich schon mal, dann ist man auch erstmal erleichtert und frei.
Ja. Und wie lange warst du dann da in beim Fraunhofer in Rostock?
Ziemlich genau ein Jahr. Und es war, sage ich ganz ehrlich, eigentlich geplant, das auch länger zu machen. Also mir hat die Aufgabe total viel Spaß gemacht und ich mag auch die Gesellschaft Fraunhofer sehr, sehr gerne, dieser direkte Kontakt. Aber mir war es zu wenig Gestaltungsspielraum. Auch so ein bisschen, weil ja, der Wissenschaftsbetrieb an sich nicht so viel Gestaltungsspielraum manchmal zulässt. Man sich nach vielen Richtlinien richten muss und alles vor allen Dingen auch sehr, sehr langsam arbeiten kann. Das, ja, du lächelst auch schon parallel, dass ich einfach weiter geguckt habe. Ich glaube, ich war einfach weiterhin empfänglich für, wie heißt das bei LinkedIn, für Jobbenachrichtigungen oder sowas. Und da war es wieder so, ich habe mich nicht aktiv umgeschaut in der Zeit, wo ich sonst vielleicht keine Anstellung gehabt hätte, sondern ich habe einfach weiterhin eher den Antrieb gehabt, ich gucke einfach mal, was es sonst noch so gibt. So ein bisschen, wo ist das Gras denn auch noch grün? Also, dass ich dann nach einem Jahr wieder gewechselt bin, dann in eine Unternehmensberatung, das war eher so, dass ich weiterhin diese Informationen bekommen habe und weiterhin darüber nachgedacht habe, wo kann ich denn wirklich ja, gestalten, wo kann ich auch die Fähigkeiten, die ich jetzt angehäuft habe, gut einsetzen und was wird auch ein Platz sein, wo ich einfach gerne arbeite. Also mit Menschen, die mich inspirieren und mit Aufgaben, die Abwechslung bieten und so.
Ja, bist du bei einer von den großen Unternehmensberatungen? Hattest du ein sehr toughes Auswahlverfahren oder wie sah das aus?
Es ist, ich glaube, ich würde es betiteln, mit Friederike ist da ein bisschen reingestolpert. Was ich gerne mache bei Ausschreibung, ist nämlich den Kontakt anzurufen. Also bevor ich mich komplett hinsetze und die Bewerbung fertig mache, ganz häufig ist, steht ja unten, wenn Sie Fragen zu dieser Stelle haben, kontaktieren Sie XY. Und das habe ich gemacht und witzigerweise war das dann auf dem Weg zu meiner jetzigen Anstellung gleich die Runde 1, vor der viele Leute total Angst haben und die auch nicht als Runde 1 angesetzt war. Ja, da hatte ich eigentlich Glück, weil das Gespräch direkt so positiv war von beiden Seiten. Glaube ich, lächel mal und grüße mein People-Lied jetzt, sehr positiv im Gedächtnis geblieben ist. Und dann war es dadurch eine kleine Abkürzung. Es ist eine von den großen, ja, das hat aber auch damit zu tun, dass viele große Unternehmensberatungen ja kleine Unternehmensberatungen aufkaufen. Und die Stelle, die ausgeschrieben war, war bei einer dieser kleineren, also sie war trotzdem 5000 Mann stark, aber trotzdem eine der kleineren und wurde dann aber schon gekauft und mittlerweile bin ich lila unterwegs und darf immer noch weiter technologische Projekte machen und glaube ich, wer in der Szene ist, weiß, von welcher Beratung ich spreche.
Also Runde 1 klingt relativ entspannt.
Ja, kann ich unterschreiben.
Aber gab's da diese Assessment Center Tage und Rollenspiele und so weiter, was ich schon mal gehört habe?
Die gibt's alle, die gibt's alle. Meine Runde 2 war aber gleich schon im kleineren Rahmen. Also ich bin da wirklich ja eher sehr sanft begrüßt worden. Ich weiß aber, dass die Beratungen das genauso machen. Und ich hatte auch immer mal wieder, also zum Beispiel Mannheim, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, ist sehr, sehr eng verknüpft mit großen Unternehmensberatungen, die dann eher ja, grün oder rot oder sowas sind. Und da habe ich viele bekannte Freunde, die genau sowas durchlaufen haben. Also das ist kein Gerücht. Muss man sich sehr konzentrieren, gut abliefern.
Ich habe eine Folge mit jemandem gemacht, die in einer Unternehmensberatung arbeitet und die halt alle Stationen durchlaufen hat. Und die hat sich mehrere Monate auf diese Dinge vorbereitet. Also das waren irgendwelche Aufgaben, die vorbereitet werden mussten und so weiter.
Es gibt auch richtige Trainer, die das mit einem
Ja.
durchspielen. Also ein bisschen wie ein Repetitorium für Jura. Ja, wirklich. Assessment Center garantieren nicht immer, dass man wirklich immer die besten Leute findet. Und mir persönlich, aber vielleicht sind wir uns da auch sehr ähnlich, mir geht einfach das Menschliche dadurch verloren. Also ich weiß gerne mehr, mit wem ich dann arbeite, was mich auch im Team erwartet, wie so ein Tag aussehen kann. Und das fand ich in der Art, wie ich dazu gekommen bin, viel angenehmer. Und ich glaube auch, das ist jetzt aber nur eine Vermutung, dass ich den Weg sonst auch nicht in die Unternehmensberatung gegangen wäre, weil es mir wahrscheinlich schon dann im Auswahlprozess zu allglatt gewesen wäre.
Als Sozialwissenschaftlerin in der Unternehmensberatung zu arbeiten, stelle ich mir auch ein bisschen so wie Crash of Two Worlds vor. Also das, zumindest bei Geisteswissenschaftlern ist das häufiger so meiner Empfindung nach, dass wenn es dann um das kapitalistische Weltliche geht, dass das Dinge sind, die sehr weit entfernt sind von dem, was man gemacht hat.
Ja, also ich kann da sicherlich nicht mit meiner Vorlesung zur Wahlforschung oder sowas kommen, also Wahl mit H. Aber was schon toll war, gerade auch durch die ja sehr empirische Ausbildung in Mannheim, ist der Umgang mit sehr, sehr großen Datenmengen. Das habe ich eigentlich schon im Bachelor gelernt, das hat sich auch weiter durchgezogen, auch durch die Promotion. Und das mache ich weiterhin viel, beziehungsweise auch die Offenheit, ja, sehr schnell komplexe Zusammenhänge zu sehen. Das ist was mir schon in die Karten spielt. Also der Bereich, in dem ich arbeite, das ist immer noch Transformation, also große Veränderungsprozesse zu gestalten, mitzugehen, fast schon in die Richtung Organisationsentwicklung, Organisationsgestaltung, weil viele Organisationen ja sich die Frage stellen, was machen wir denn jetzt in dieser schnelllebigen Welt? Brauchen wir Leute, die andere Fähigkeiten haben? Müssen unsere Teams sich anders strukturieren? Wie kriegen wir unsere Aufgaben gut abgebildet, abgearbeitet, wenn wir gar nicht wissen, was morgen passiert? Und das sind Fragen, die Sozialwissenschaftler nicht so fremd sind. Und es kann bis zu dem guten Verständnis gehen, wie wichtig ist denn eigentlich Macht bei Kommunikation in großen Organisationen? Ja, also das klingt erstmal weit weg, und das schreibe ich total, wäre ich auch von der Seitenlinie genauso rangegangen. Aber irgendwie diese Art zu denken, die man ja in seinem sozialwissenschaftlichen Studium lernt, die verwende ich ganz, ganz viel nach wie vor. Vielleicht eher als Coach, nicht unbedingt als Wissenschaftlerin, aber die Fragen, die wir uns damals gestellt haben, auch Umgang mit Humankapital, ganz typische sozialwissenschaftliche Frage, die ist da total präsent in den Projekten, die ich mache. Und da liegt es dann teilweise doch sehr nah beisammen. Und auch, also auch, weiß ich nicht, meine Familie oder sowas hat auch gefragt, also brauchst du denn dafür überhaupt deine Promotion? Und auch da würde ich sagen, na gut, aber die Promotion hat mir auch ganz viel gezeigt. Also zum Beispiel sehr agil zu reagieren. Und jetzt bin ich teilweise in Agilitätsprojekten eingesetzt und organisiere die ähnlich, wie ich meine Diss mal auf einem Whiteboard organisiert habe. Also auch da bleibt immer doch sehr, sehr viel hängen. Und ich glaube, was noch dazu kommt, ist diese, vielleicht die Sicherheit, die man gewinnt, schnell und gut zu kommunizieren, also sich zu überlegen, was möchte ich überhaupt sagen, und das in einer sehr kurzen, kondensierten Form, damit man auch einfach gut Entscheidungen treffen kann. Und dieses unglaubliche Durchhaltevermögen, was man ja auch macht, wenn man eine Promotion weiter vorantreibt. Also da bleibt irgendwie auch ganz viel hängen, wenn ich so an die Zeit zurückdenke.
Würdest du mal einen Arbeitstag von dir heute beschreiben? Also du arbeitest mit Daten, aber arbeitest du auch mit Kunden, oder wie sieht das aus?
Ja, genau. Also bei uns sieht, glaube ich, kein Arbeitstag so richtig aus wie ein anderer. Aber was ich ganz, ganz viel habe, ist direkten Kundenkontakt. Da betrachten wir, habe ich ja schon gesagt, so große Veränderungsprojekte. Und das kann sein, dass ich dann Workshops organisiere zum Thema Vision und Zielklarheit. Also es kann sein, dass wir uns erstmal überlegen müssen, wo wollen wir denn überhaupt hin? Auch da wieder mit unterschiedlichsten Ebenen in so einem Unternehmen zu überlegen, okay, was ist unser Fahrplan jetzt für nächstes Jahr oder für die nächsten 2 oder 5 Jahre? Das kann aber auch sehr, sehr praktisch sein, dass ich Trainings halte zu einem Tool, was hilft, Aufgaben zu organisieren. Das kann sein, dass wir uns eher konzeptuell hinsetzen, auch mit einem großen Kunden in Deutschland, und überlegen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel 8 Standorte, die wollen alle remote zusammenarbeiten. Wie kriegen wir hin, dass die Kommunikation so transparent und auch so wertschätzend wie möglich verläuft? Und dann besteht der Arbeitstag darin, dass ich erstmal natürlich selber recherchiere, was sind gute Konzepte. Manager-mäßig heißt das ja dann immer Good Practices, Best Practices. und dann Schritt für Schritt ganz häufig im Team entwickle, was ist denn so ein erster Schritt, den wir machen können. Also es ist wahnsinnig bunt, und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr schätze am Beratungsalltag, dass die Fragen eigentlich jeden Tag neu sind.
Ja. Es hört sich auf jeden Fall spannend an. Hast du Dinge, die dir jetzt in der Zeit, seit du, also nach der Promotion, dass dir da ein Licht aufgegangen ist, dass das Skills sind, die du hast, die dir nicht bewusst waren, nachdem du fertig warst mit der Promotion und wo du jetzt aber von zehrst und dass das ganz klar ist, dass du das kannst, aber es nie irgendwie in Worte gefasst wurde vorher.
Also ich glaube, was ich, also das ist jetzt eine sehr ehrliche Antwort, aber was ich glaube, erst herausgefunden habe mit dem vielen Kundenkontakt oder sage ich mal, indem man schnell abliefert in Gänsefüßchen, ist die Selbstsicherheit. Also ich habe eine große Überzeugungskraft. Das ist was sehr Positives, weil ich während meiner Promotion noch immer dachte, also ob das wirklich so das Richtige ist, ob ich wirklich einen Beitrag leisten kann. Also auch bis zur Disputation hat sich es eigentlich gezogen, so ein kleines Hochstapler-Syndrom. Also kann ich wirklich was beitragen zu diesem großen Feld? Was ist mein wirkliches, was ist der Mehrwert von dem, was ich hier tue? Der Mehrwert, der wird mir einfach ganz, ganz viel bewusst, auch teilweise sehr direkt durch Feedback zurückgemeldet. Und das ist ein Skill, da wusste ich gar nicht, dass ich das so gut kann, weil ich dachte, ja, junge Frau, teilweise sitzt man da ja mit Managern zusammen, die 20 Jahre lang Erfahrung haben, wesentlich lauter sind, auch mal auf den Tisch hauen und trotzdem kann man wirklich was verändern. Und wenn man eine Idee hat, wird sie teilweise auch umgesetzt und zwar teilweise genauso, wie man sich das gedacht hat. Völlig verrückt. Das wäre im Review-Prozess nicht passiert. Also das ist was, was ich neu herausgefunden habe. Also dass man ja wirklich. Also, dass ich Meinungen und Entscheidungen beeinflussen kann durch das, was ich mitbringe und durch ja die Gestaltungsprinzipien, die ich so vorschlage. Und das ist was total schön ist. Ich glaube, das wäre das, was wirklich mitschwingt. Was ich aber auch, da muss ich erst reinwachsen, gebe ich ganz offen zu.
Aber das kann ich bestätigen, das habe ich jetzt auch gerade, dieses Gefühl, dass meine Stimme irgendwie in dem als Rädchen tatsächlich auch wahrgenommen wird. Das,
Ganz genau so,
ja.
ja.
Okay, ja, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du mir von deinem Weg erzählt hast.
Vielen, vielen Dank für die Chance dieses Gesprächs.
Ja, du hast dich ja auf einen Aufruf von mir gemeldet und ohne mich zu kennen oder zu wissen, wer ich bin. Und da bin ich immer dankbar, wenn Leute das tun. Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg und alles Gute.
Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch.
Das war die vierte Folge des Leaving Academia Podcasts. Wenn sie dir gefallen hat, lasse gerne ein Like da. Wenn du Vorschläge oder Feedback hast oder auch einmal selber von deinem Weg aus der Wissenschaft erzählen möchtest, schicke mir einfach eine Nachricht an info@leavingacademia.de. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, deine Wissenschaftskarriere an den Nagel zu hängen, aber nicht weißt, wo du anfangen sollst, besuche gerne meine Webseite www.leavingacademia.de, auf der du meine Beratungsangebote findest. Bis zum nächsten Mal, mit den besten Grüßen, Sandra.